Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Und ich grüße dich, lieber Benedikt.
Elsbeth, ich möchte heute ein Thema vorschlagen, vielleicht nur so als Überschrift: Leben lernen konkret, an einem konkreten Beispiel. Ich muss vielleicht für unsere ZuhörerInnen sagen, dass du die Geschichte, ich habe dir ganz bewusst im Vorgespräch das nicht gesagt, was ich jetzt erzählen werde.
Aha, ich bin gespannt.
Ich habe vor kurzem einen jungen Mann getroffen und mit dem ein Gespräch gehabt, nicht so im Detail, aber es kam einfach ins Gespräch und möchte kurz erzählen seine Lebensgeschichte oder seine Lebenserfahrung. Nennen wir ihn Daniel. Daniel ist 31 Jahre alt. Daniel kommt aus Niederösterreich, ländliche Gegend, und ist ganz normal aufgewachsen mit Volksschule und so weiter. Das Elternhaus war eher schwierig. Die Eltern haben sich dann später auch scheiden lassen. Er hat heute eigentlich zum Vater überhaupt keinen Kontakt mehr und zur Mutter, die sieht er vielleicht einmal im Jahr. Also schwierige Verhältnisse.
Trotzdem und viel Normales, wie ich höre.
Ja, dann hat er mir seine bisherige Lebensgeschichte beschrieben, die so aussieht, dass er in die Volksschule gegangen ist, dass er dann ins Gymnasium gegangen ist, dass er immer ein schwieriger Schüler war. Er hat diagnostiziert ADHS, was für ihn irgendwie auch ein Handicap war, was Aufmerksamkeit und so weiter anlangt. Aber er war ein aufmüpfiger Schüler, er war ein schwieriger Schüler. Er hat dann, weiß es jetzt nicht ganz genau, ob die dritte oder die vierte Klasse wiederholt und ist dann quasi aus der Schule genommen worden, weil es nicht mehr ging, weil er es nicht mehr geschafft hat oder weil er auch so schwierig war. Und ist dann in die Hauptschule gekommen, also heute Mittelschule. Und da ging es halt dann weiter. Nach der Schule hat er eine Lehre gemacht, hat die Lehre schon durchgeführt. Aber er hat relativ früh, nämlich schon, und das hat auch mit der Schule und den Problemen zu tun gehabt, ungefähr mit 14 zum Kiffen angefangen. Das hat ihm geholfen, mit ADHS umzugehen, aber ist halt dann kontinuierlich quasi da mit Kiffen und auf Drogen gewesen. Und dann, wie gesagt, die Lehre, war dann auch im Beruf. Und dann kam eigentlich so eine Phase, wo er nicht mehr gearbeitet hat, wo er arbeitslos war, wo er sozial war. Es kam dann auch die Pandemie. Auch in der Pandemie um das Jahr 2000.
Du meinst ein Sozialfall?
Ein Sozialfall, ja. Also sagt eben auch Drogen und so weiter. Und vor 2 Jahren hat er sich aufgerafft. Also er war auch in Therapie. Auch das ist eigentlich nur positiv zu sagen. Es war ihm irgendwie bewusst. Und vor 2 Jahren hat er quasi die Kurve gekratzt. Also so mit Ende 20, hat aufgehört mit den Drogen, mit dem Kiffen, hat einen Job bekommen in einem Betrieb mit 30 Mitarbeitern. Und bei dem Gespräch hat er mir eigentlich stolz gesagt, das erste Mal in seinem Leben gilt er was, ist er wer, hatte Verantwortung, weil er ist mit einem anderen Kollegen zuständig. Der ist ihm sogar quasi
unterstellt.
Ja, also er hat eine Verantwortung und eine Aufgabe. Aber, und das war dann die Sorge, und das beschäftigt ihn sehr, er hat die Sorge, dass dieser Betrieb, der ihm jetzt diese Stabilität gegeben hat, der ihm jetzt das erste Mal in seinem Leben einen Halt gegeben hat. Er hat jetzt die Sorge, dass dieser Betrieb dieses Jahr nicht überlebt und dass er wahrscheinlich einfach den Job verliert. verlieren wird. Also das befürchtet er. Ich weiß es nicht, wie konkret das ist, aber es klang so. Und ich fand dann bemerkenswert, was er dann dazu gesagt hat und was seine Sorge ist. Nämlich, dass er gesagt hat, ich möchte nicht ins Kiffen zurück. Ich möchte nicht zurück, ein Sozialfall zu werden. Seine größte Sorge ist eigentlich heute, wo er stolz im Leben steht, verdient, und er möchte nicht mehr ein AMS-Fall. Und er hat da so ausgeführt, was hat er seine Betreuerin, was hat er dir alles vorgelogen und so weiter. Und ich habe mir beim Zuhören, und es hat mich sehr bewegt, weil ich einfach gespürt habe, wow, da ist ein junger Mann, bei dem so viel schiefgegangen ist und so viel belastet und der quasi auch, so wie er es schildert, ja wirklich immer wieder am Rand gestanden ist, am Rand vom Abgrund quasi. Und es heute ganz stolz sagen kann, dass es geschafft hat. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, boah, das ist ein guter Mensch. Der hat's verstanden. Der hat's durchlebt. Der hat was gelernt fürs Leben oder aus dem Leben oder hat von, wenn man so sagen will, auch das Leben lernen gelebt und den Wert und ganz bewusst, dass er das, was er jetzt hat, nicht verlieren möchte und das bewahren möchte. Das ist das eine. Und das zweite, und das wäre eigentlich dann auch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, wo ich unser Gespräch dran knüpfen möchte. Ich habe mir beim Zuhören gedacht, eigentlich schade, und ich habe es auch zu ihm gesagt, was du eigentlich auch gebraucht hättest, wäre sowas wie ein Lebenscoach. Vielleicht war es in der Therapie etwas, aber was meine ich mit Lebenscoach? Ich meine es im System, sei es in der Schule oder sei es dann in der Ausbildung, jemand, einen Motivator oder eine Motivatorin, die dir einfach sagt, was du kannst oder dich fördert. Mhm. Also, weil das ist das, was ich eigentlich an dieser Geschichte vermisse. Jemand, der ihn nicht da, er ist ein Einzelkämpfer und der hat's geschafft. Aber wie wunderbar wäre es, wenn er Menschen begegnet wäre, die ihm gesagt hätte oder ihm einen Weg aufgezeigt hätten, ihn motiviert hätten. Also das ist das, was mich sehr bewegt hat und was der Zusatz war und was mich eigentlich zu dieser dazu gebracht hat, dir und unseren ZuhörerInnen diese Geschichte, diese wahre Geschichte, eine Lebensgeschichte von einem jungen Menschen, die ich da geschildert bekommen habe, zu erzählen. Und ja, was macht das mit dir?
Also ich bin schon sehr begierig, auch da etwas dazu zu sagen, weil diese Geschichte eigentlich etwas ist, was mich immer schon auch als Lehrerin bewegt hat. Und ich bin mehr und mehr drauf gekommen in meinem Leben, dass das eben nicht ein Einzelfall ist, sondern dass wir immer und zu jeder Zeit Menschen in der Schule haben, die schwierig sind, ja, die als schwierig empfunden werden, weil sie einfach nicht tun, was so die Normalen tun, weil sie scheinbar nicht können, was andere können, oder Widerstand leisten, ganz unverständlich für andere. Das habe ich vielfach bemerkt und wie du vielleicht weißt oder nicht weißt, lieber Benedikt, war ich ja eine Lehrerin, die diese Typen auch immer ein bisschen um mich versammelt hat. weil mir das immer so wehgetan hat, wie so ein Lehrerkollegium weiß, was der jetzt braucht. Ja? Dass man den zurechtstutzen muss und dass man den zeigen muss, sozusagen, wo es lang geht und ihn härter anpacken und mehr strafen und ihn mehr Konsequenzen spüren lassen, oft sind es Burschen, ja, sind Mädchen auch, aber oft sind es Burschen. Und es ist ganz schwer offenbar, ich sage jetzt einfach, was mir so einfällt, ist das eh okay. Mhm. Offenbar ist es ganz schwer für Lehrerinnen und Lehrer zu erkennen, was hinter diesem Verhalten steckt oder was an Fähigkeiten, die dieser Mensch hat, da ist. Also man stuft sehr schnell die sogenannten Underachiever, heißen sie in der Fachsprache, die stuft man sehr schnell auch als dumm ein, als mit einem niedrigen IQ, weil sie halt auch notenmäßig nicht viel zusammenbringen, weil sie nichts üben oder nicht in die Schule gehen immer und solche Verhaltensweisen an den Tag legen, die halt die Lehrer verwirren und sagen, wieso ist der so?
Die halt einfach aus der Norm fallen.
Die aus der Norm fallen, ja. Und seit ich mich mit Individualisierung beschäftige, das ist ja ein Zauberwort in der Pädagogik inzwischen schon seit 20 Jahren, ja, auch mit in der gesamten Literatur so immer zu vergleichen mit einem Buntstiftset, ja, und die Schule spricht dann den Durchschnitt an, ja, wo nicht einer größer und einer kleiner ist ein Stift, mehr gespitzt, weniger gespitzt, sondern wo man dieses Segment herausnimmt, wo alle gleich groß sind. Und das ist aber nicht die Welt. Und da habe ich mich wirklich durch die Literatur gelesen, gibt es zu im deutschsprachigen Raum, die gibt es natürlich auch in anderen, vor allem westlichen Staaten. Aber durch die habe ich mich auch durchgelesen und immer dieses ähnliche Phänomen getroffen, wo man dann sagen muss, aha, trotz der Schule hat er seinen Weg gemacht. Mhm. Verstehst du? Und das war viel Motivation für mich, um mich auf den Weg zu machen, tatsächlich nicht nur bei der Haltung gegenüber allen Schülerinnen und Schülern zu bleiben, ja, dass ich sie alle mochte und zu verstehen versuchte, sagen wir es so. Gibt es ja auch viele, Gott sei Dank, Lehrerinnen und Lehrer, die das so sehen, sondern wo ich dann auch nachzudenken begann, was brauchen denn die? Was brauchen denn die? Der hat einen Grund, warum er so auf Widerstand geht. Ja, wie könnte ich ihn beschäftigen, was könnte ich für eine Aufgabe stellen, damit ein Zugang zu einem Thema möglich wird. Und so bin ich eigentlich auf diese modernen didaktischen Ansätze gekommen, die auch in verschiedenen Schulen in der Schweiz, in Deutschland, vor allem in Österreich noch weniger, aber auch praktiziert werden, wo man dann draufkommt, es auch große Pädagogen wie Piaget und so sind auf diese Ideen gekommen, dass nicht die Schülerinnen und Schüler überlegen müssen, was will denn der oder die Lehrerin von mir, sondern wo Lehrende sich bemühen zu schauen, wie kann ich denn die erreichen? Und das führt dann schon auch zu einer anderen Didaktik. Also wie mir zum Beispiel eine neue Mittelschullehrerin erzählt hat, wo niemand gewusst hat, was soll man denn mit diesem Jungen machen. Ja, auch so ein schwieriger Junge, der nie was gelernt hat und so, auch so ein 13-, 14-Jähriger. Und sie hat ihm dann einfach das ist jetzt ganz eine primitive Methode, ja, aber sie hat ihm einfach einen Haufen Zeitschriften hingelegt und hat gesagt, magst du vielleicht auf einem Backpapier oder einem Flipchartpapier, magst du vielleicht zu dem Thema, wo wir jetzt sind, eine Collage machen? Ja, und der hat halt dann 2 Stunden lang herumgeschnipselt und dazwischen wahrscheinlich auch wieder was gelesen, das weiß man nicht. Aber das war halt etwas, wie sie ihn holen konnte und vielleicht noch 2, 3 andere auch.
Aber du sagst eben mit dem hohlen Konten oder reichen Konten.
Reichen Konten.
Das ist halt auch dann die Schwierigkeit. Also ich, aus meiner Beobachtung, geht es halt auf diese Ebene oft dann gar nicht, weil die Schwierigen werden abgestempelt.
So ist.
Das sind die Raudis, das zeigt sich ja dann unterschiedlich, entweder weil sie gewalttätig sind und ständig Unruhe, und die muss man ja quasi unter Kontrolle bekommen und abstellen. Und da ist ja, wie das System meistens reagiert, ist ja die eindämmen, ja? Also die einfach unter Kontrolle bringen. Aber da geht ja nicht der Schritt weiter, das, was du jetzt beschrieben hast, die dann zu erreichen oder einzubinden, ja, oder vielleicht methodisch anders zu aktivieren.
Ja, und Benedikt, meiner Meinung nach ist es ja nicht nur sozusagen ein humanes Projekt, ein menschliches Projekt, dass man halt die Menschen auch einbindet, sondern das ist auch für mich aus meiner Sicht ein sehr wichtiges gesellschaftliches Problem. Denn ungebildete, clevere Menschen, die ungebildet sind, weil sie in der Schule nichts lernen, weil sie durchfallen, weil sie sich verweigern, weil sie auch Bildung verweigern, aber trotzdem intelligent sind, die halte ich für nicht ungefährlich in unserem System. Weil ich ja weil ich halt ein Bildungsmensch bin und ich mir denke, Ellbogentechnik oder rein Denken, materialistisches Denken oder clevere Methoden, die auch so ein bisschen an den Rand des Gesetzes gehen und so, da ist natürlich der kluge Mensch oder sagen wir der clevere Mensch, kann das machen. Aber der gebildete Mensch bezieht ja auch andere Parameter mit ein in seinem Tun, was das gesellschaftlich heißt, was das für die Menschen heißt.
Ja, das klingt mir schon sehr nach ideal. Weiß ich nicht, ob das
ich bin so ja Idealistin.
Ja, ja.
Aber
ich bin auch Idealist, aber ich habe es nicht ganz verstanden, wie du das gemeint hast mit dem Gefährlichen. Also
vielleicht ist das jetzt unangebracht, das hier in einem Podcast zu sagen, aber.
Weißt du, es hat so geklungen, deswegen frage ich nach, es hat so geklungen wie ungebildet ist gleich gefährlich, weil
ungebildet und gescheit. Gescheitert in der Schule, aber sehr gescheit. Also sehr, sagen wir so, einen hohen IQ von mir aus. Ja,
aber da gibt's viele Beispiele.
Ja.
Das finde ich noch nicht gefährlich, weil so jemand kann ja trotzdem seinen Weg gehen. Da muss ich noch nicht jetzt unterstellen,
ja, das habe ich
dass gemeint. Er jetzt demagogisch ist.
Nein,
aber ich habe schon verstanden.
Es
deswegen
könnte gefährlich sein.
Das,
so muss man sagen.
Ja,
es könnte gefährlich
sein. Das habe ich mir gedacht, dass du das gemeint hast. So ist auch verstanden. Aber deswegen wollte ich nachfragen, weil sonst wäre es mir persönlich zu einseitig.
Aber das ist eh nur ein Sidestep.
Ja.
Im Grunde genommen ist es
eben. Weil um zum Beispiel zu diesem jungen Mann zurückzukommen, muss ich sagen, und ich habe ihm das sogar gesagt, weil der ist am System gescheitert. Der ist am System Schule gescheitert.
Ja.
Der ist ausgestiegen, der hat keine Matura gemacht. Der hat dann eben eine Lehre gemacht, wobei man das auch nicht geringschätzen darf, sondern ganz im Gegenteil.
Ja.
Er hat es ja dann gemacht, hat einen Beruf gelernt, okay, diesen Beruf dann auch nicht ausgeübt. Aber rein was emotionale Intelligenz anlangt, was der an Lebenserfahrung, und das meine ich auch mit dem Leben lernen, fern jetzt von schulischem Wissen und Bildung, hat er seine Lebensbildung gemacht. Und das habe ich schon gespürt, weil er reflektiert hat seine Grenzen, die Problematik auch seiner diagnostizierten ADHS, aber dann natürlich auch das Versagen vom System, der in der Reflexion dann auch sagt, wie furchtbar war es, dass er über die Jahre gekifft hat, wie furchtbar war es, dass er arbeitslos war, dass er eigentlich gar nicht arbeiten wollte und wie er jetzt den Wert spürt und merkt.
So schön.
Verstehst du, das hat mich so bewegt und deswegen wollte ich dann nachfragen, hatte da in dem Fall, muss ich sagen, okay, ungebildet, weil ich ihn nicht als ungebildet empfunden habe, sondern es hat es für mich so aufgewogen. Und weißt, das ist diese Nuance vom Wissen oder was lernt man fürs Leben.
Ja.
Verstehst du, in welche Richtung ich denke? Weil genau dieses Gefühl hatte ich. Ich hatte von seiner Erzählung seines Lebens und wo er jetzt steht. Und ich war dann eigentlich überrascht, eigentlich so erst geglückt in den letzten 2 Jahren. Aber für mich war einfach da der Punkt, wir können so gescheit über Schule und geglückte Bildungswege reden, aber ich hatte emotional in dem Zuhören, zumindest zu dem Punkt, wo der heute steht, das Gefühl, der hat irgendwie Leben lernen gelernt.
Ja, also mich berührt ja diese Geschichte auch sehr, sehr. Und ich denke, das ist natürlich ein Fall, wo man sagen muss, danke und großartig, dass das auch vorkommt, wo Menschen sich aus unmöglichen Situationen, wo andere sagen, der ist sozusagen verdammt dazu, ein Misserfolgsmensch zu werden, die sich da herauswursteln. Ja?
Das ist ja auch eine Frage der Entscheidung und der Freiheit.
Ja.
Natürlich gibt es so viele Hürden, das sehen wir bei vielen Lebensgeschichten, wo eine Hürde nach der anderen kommt und es einfach so schwierig ist, da rauszukommen und sich quasi selbst zu retten, weil man sich selbst nicht mit dem Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Aber ich glaube, dass solche Lebensgeschichten, weil es geht um die Suche, es geht um das, eine Möglichkeit zu finden, vielleicht auch vollkommen aus der Norm, ja? Also der hat halt sein Bildungsniveau oder seine Ausbildung erlebt und das wird ihm wahrscheinlich viele Probleme schaffen, auch was dann spätere Jobs und so weiter anlangt.
Aber er wird das machen.
Aber er hat eine Erfahrung gemacht und das möchte ich gar nicht bewerten, sondern mich hat wirklich, ich kann es eben nur so emotional einfach auch sagen, diese emotionale Seite hat mich einfach so bewegt. Ja?
Naja, sicher. Und zu unserem Podcast ist das auch eine sehr schöne Geschichte, weil wir auch öfter schon darüber gesprochen haben, was lernen wir ganz von selber? Was lehrt uns das Leben? Was lehren uns die Lebensumstände? Und natürlich, für mich sind das aber trotzdem so, ich will es nicht wirklich Wundergeschichten nennen, aber ich glaube, der Prozentsatz ist doch eher unter 50%,
sagen wir es einmal so. Glaubst du, dass das eine Wundergeschichte ist?
Ich glaube, das hat jetzt viele Aspekte. Man kann auch sagen, Schwierigkeiten, die du hast im Leben oder Prügel, die dir das Leben vor die Füße wirft, machen dich auch stark. Ja, und wenn man so.
Man lernt draus oder reift draus oder wie man so oft sagt, da lernt man sich durchzubeißen.
Ja, und wenn man dann noch dazu vielleicht eine Vision hat, was man selber erreichen möchte, hilft einem das noch, dass man weiterkommt. Ja, ich habe auch selber eine Enkelin, die überall durchgefallen ist und dann auch, oh wie schade, haben dann alle gesagt, mit 15 die Schule überhaupt abgebrochen hat, alles hingeschmissen hat, dann auch, also das ist ein bisschen eine Parallelgeschichte, in Notschlafstelle geschlafen hat und mit Drogen und solche Dinge. Aber sie hat es auch geschafft. Sie hat dann auf irgendwelchen Wegen, die es halt dann gab, weil sie fiel ja dann auch aus den Unterstützungen heraus. Sie kriegte ja dann kein Stipendium mehr für die Matura oder so. Hat halt dann, sie hat auf jeden Fall die Matura gemacht und studiert jetzt Sprachen, macht ein Erasmus-Jahr in Spanien, war in Vietnam, hat sie kann sofort schauen, dass sie sich selbst erhält. Sie war in Vietnam vielleicht 2 Wochen und hatte dann schon einen Job, wo sie Touristen in englischer Sprache herumgeführt hat. Also sie durch wirkliche Probleme in der Kindheit, auch mit den Eltern, mit was weiß ich, so wie dieser junge Mann, von dem du berichtest, die haben es geschafft.
Aber ich glaube...
Aber das ist selten, glaube ich.
Ja, ich weiß es nicht. Und wenn, dann würde ich fragen, warum ist es so selten und wo sind da vielleicht auch die fehlenden Unterstützungen vom System oder von der Gesellschaft? Und ich glaube, dass umgekehrt diese perfekte Vorstellung, wie so ein Bildungsweg heute geht, vielleicht auch gar nicht mehr so perfekt ist oder auch in Zukunft, weil die Schwierigkeiten immer größer werden.
Ey, also wenn ich es jetzt nochmal, wenn ich es sozusagen psychologisch betrachte, dann kann man so sagen, wenn einem Kind gezeigt wird, wie immer von zu Hause und von der Schule, du bist dumm oder du passt nicht in diese Welt. Oder du bist wie dein Großvater oder deine Großmutter eine solche und solche und solche, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man das dann irgendwann auch selber glaubt. Und die schaffen es dann eben nicht. Und wenn du so stark bist in deiner, ich würde nicht sagen in deiner Seele, vielleicht in deiner Psyche, in deinem Wesen, dass du trotzdem sagen kannst, und das stimmt nicht. Okay. Das haben sie mir eingeredet. Und ich bin nicht so viel anders als die anderen. Und ich bin nicht ein unmöglicher Mensch, den die Lehrer zu Recht nicht mögen oder so. Da brauchst du schon viel Kraft. Und ob das nicht so eine Urkraft ist, die in manchen Menschen ist, so wie in diesem jungen Mann, der zuerst einmal auch am Boden gelegen ist, sage ich mal so symbolisch unter Anführungszeichen.
Also muss ja gar nicht nur das Schlechtreden sein, sondern es ist, und das ist viel Realität, mangelnde Unterstützung, weil die Eltern gar nicht präsent sind, weil die Eltern gar keine Aufmerksamkeit haben, mit sich selbst und anderen Dingen beschäftigt sind und die Kinder oder Jugendlichen eigentlich, ja, da in die Schule gehen, aber so gut wie keinerlei Unterstützung von den Eltern bekommen, weil die eben nicht die Kapazität haben. Das ist auch viel, viel Realität.
Ja, und das hat sich natürlich schon verändert in den letzten Jahrzehnten. Nicht? Weil sozusagen, wenn mir Menschen, die jetzt so 40 Jahre alt sind, 40 bis 50, hat mir gerade neulich wieder ein junger Mann erzählt, er hatte keine Unterstützung von zu Hause. Er wurde in der Früh rausgeschickt, zusammen mit den anderen Kindern, haben sie den ganzen Tag verbracht, irgendwo im Wald, an Bächen, in der Natur, hat da Verschiedenes gemacht, auch vieles, was die Eltern Gott sei Dank nicht erfahren haben. Aber wenig Unterstützung gehabt und es ist halt dann trotzdem, wie man so schön sagt, unter Anführungszeichen, etwas aus ihnen geworden, was immer das heißt. Aber wenn das heute, ich glaube, dass das vermehrt zunimmt, dass es viele Eltern gibt, auch die wenig Zeit haben für die Kinder, weil sie so in der Not sind, dass sie alles unter einen Hut bringen, von den verschiedenen Arbeitsstellen, von der eigenen Unsicherheit am Arbeitsplatz und von der Partnerfindungsgeschichte und also diese mehr und mehr abhanden gekommene klare Rollenverteilung, wobei ich dem nicht mir das nicht zurückwünsche. Aber trotzdem ist es so, dass Kinder ein Nest brauchen. Kinder brauchen Sicherheit, Kinder brauchen...
Ja, ja, aber wenn das eben nicht da ist...
Und wenn das nicht da ist, dann finde ich, ist das heute schlimmer als am Land und früher, weil da waren sie irgendwie eingebettet in die Natur, auch in die, von mir aus, in die Naturmagie, in das selber tun und lernen aus dem, was sie da alles gemacht haben. Es ist ein Unterschied, ob das in der Stadt ist, zu dem, wie es heute oft ist, wenn die Kinder dann halt auch niemanden haben, der sich kümmert, aber heute dann den ganzen Tag sich in den Social Medias bewegen.
Zum Beispiel. Ich habe ja vorhin so das Stichwort gesagt, wie ich die Geschichte von dem jungen Mann erzählt habe. Wo hat es Menschen gegeben, so einen Lebenscoach, wo Motivation, ja, genau, kam? Ja? Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn man anschaut, dass heute die Bildungsgeschichten, die Lebensgeschichten unter schwierigen Voraussetzungen sind, aus der Norm, weil,
ja,
weil das Leben vielleicht viel herausfordernder ist, dieses Wohlbehütete, das wir vielleicht so selber kannten, das, glaube ich, gibt es zunehmend weniger und seltener. Vielleicht in einer gewissen Gesellschaftsschicht, aber nicht jetzt in der Breiten. Und dann frage ich mich, wo ist das System? Ist das System Schule? Man kann darüber streiten und abwehren und sagen, dafür ist doch die Schule gar nicht zuständig. Mhm, aber natürlich, wenn ich danach frage, wo sind die MotivatorInnen, ja, die Coaches, die Menschen in ihrer Bildungs-, in ihrer Lebensgeschichte begleiten, motivieren, auffangen. Ja. Und dann komme ich doch dazu, dass ich sagen muss, das Bildungssystem, die Schule, hat da eine Verantwortung.
Ja, also Benedikt, absolut. Weißt du, aber
wir haben es nämlich oft schon thematisiert, ja, und dann wurde ja gesagt, ja, ja, aber die, die Schule, die LehrerInnen sind ja jetzt keine Psychologen, sind sie auch nicht, aber LernmotivatorInnen sind sie ja doch.
Natürlich, also das hat mich immer schon aufgeregt. Ich bin nicht Germanistin, ja, ich bin Deutschlehrerin und Lehrerin heißt Vermittlerin, die sich überlegen muss, wie kann ich den Lernstoff, der zu meinem Fach gehört, wie kann ich das machen, dass meine Schülerinnen eben den Dialog aufnehmen mit diesem Lernstoff, dass sie auch bereit sind, da etwas zu tun. Und wie kann ich, so viel Psychologin muss ich nämlich schon sein, ja, dass... Ich habe auch den Job der Psychologin. Das natürlich bis dorthin, wo ich nicht mehr zuständig bin. Das braucht eine sehr klare Definition. Ja, ich darf als Lehrerin mir nicht einbilden, ich kann ein magersüchtiges Mädchen heilen. Ja, oder ich kann das Kind eines Alkoholikervaters retten. Also das hat natürlich die Psychologie, die Lehrerin können muss, das sind halt solche Sachen, dass sie weiß, dass es eben misserfolgsängstliche Menschen gibt und Gott sei Dank auch erfolgszuversichtliche, die wissen, dass sie das schaffen. Dass Underachiever nicht heißt, das ist ein Trottel, der zu nichts Nutze ist, sondern dass das verschiedenste Ursachen haben kann und so weiter. Also so viel, ich muss so viel psychologische Hintergründe, die das Lernen erfordern, dass ich das weiß, ja, wie der Mensch lernt. Das muss ich schon haben. Und ich muss sagen.
Aber passiert, ja, das sagst du jetzt und beschreibst du, das müsste man haben.
Ja, aber es passiert viel zu wenig.
Ja, da wollte ich nachfragen.
Ja, darum rege ich mich auf.
Warum passiert es zu wenig? Ja,
jetzt habe ich zum Beispiel, das ist nicht eine Frage, warum, aber jetzt habe ich Enkelkinder, ja, wir haben mehrere und zusammen mit meinem Mann sind sie insgesamt 12. Und da gibt es natürlich auch so Wesen, ich denke da an einen, ein Kind, ein unglaublich zartes Wesen, der mit ganz großen Augen in die Welt schaut, aber ganz wenig spricht und ich habe immer Angst, der wird in der Schule, wenn er jetzt dann ins Gymnasium kommt, für nicht ganz voll genommen. Weil ich nicht weiß, ob es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die dann so ein Wesen, das so lange braucht, bis es die Antwort gibt, weil es vorher so viel denken muss, dass es Lehrer findet, die es also ein bisschen erkennen. Weil es ist nicht Norm. Mhm. Ja? Man darf in der in der Regelschule eine gewisse Zeit, bis man die Antwort sagt, nicht überschreiten. Er wird drüber gefahren. Also es gibt meiner Meinung nach immer noch nicht ausreichend gebildete Lehrerinnen und Lehrer, gebildet in der Behandlung von jungen Menschen, in dem Eingehen auf diese unterschiedlichen Arten zu lernen, die es halt gibt. Aufgrund auch der Geschichten natürlich. Nicht? Natürlich haben viele Lehrerinnen die Situation, dass sie auch Kinder in der Schule haben, aus schrecklichen Situationen. Ja? Oder Kinder, die Kriegssituationen erlebt haben. Kinder, die alkoholisierte oder alkoholkranke Väter und Mütter haben und auch so ganz schwierige Fälle. Aber natürlich mit diesem Wissen im Hintergrund reicht es nicht, was ich auch immer wieder lese in Lehrerberichten, reicht es nicht, wenn man ein ganz starkes Mitgefühl mit diesen Kindern hat. Ja, das haben viele Lehrerinnen und Lehrer. Also diese Liebe zu Kindern haben viele Lehrerinnen und Lehrer, was schön ist, ja, das lese ich halt immer wieder. Aber dann auch das Know-how, wie man dann tut, was man dann tun muss. Weil das Mitgefühl reicht ja nicht. Ich muss ja auch wissen, wie kann ich nun dieses Kind ansprechen, dass es mich auch wirklich hört.
Also weißt du, wenn ich dir so zuhöre und gleichzeitig in meinem Kopf ja. Bilder von Schule und wie, ja. Nicht jetzt meine eigene Schulerfahrung, sondern so wie ich Schule heute erlebe. Und vor allem, ich glaube, in der Volksschule ist natürlich noch, sind die Lehrenden, die Lehrerin, der Lehrer noch viel näher am Kind.
Ja, aber es passiert auch schon vieles. Aber
und dann später wird es halt vielleicht in der Mittelschule, gerade wenn Lehrkräfte kontinuierlich mehr mit einzelnen SchülerInnen zu tun haben, weil sie einfach mehr in der Klasse sind, aber eben in der HS, aber dann auch später in der Sekundarstufe 2, egal ob Gymnasium oder dann berufsbildende höhere Schulen. Ich glaube, da ist oft einfach gar nicht mehr die Kapazität oder ist auch wenig vorgesehen, wo gibt's diese Möglichkeit, dass, nennen Sie jetzt einfach so, dass dieses Coachings, dieses ja. Wissenscoaching oder auch Erfahrungscoaching, gerade wenn man dann zum Beispiel auch im Hinblick auf großer Begriff, der jetzt oft kommt, mit den Kompetenzen und den Kompetenzzielen, okay, das kann man, haben wir viele Podcasts dazu gemacht und du bist Expertin dafür, lernmethodisch natürlich umsetzen.
Das wird auch noch nicht so gemacht.
Das stimmt, das haben wir auch oft angesprochen. Aber ich denke mir, eben ausgehend von diesem erzählten Beispiel, wo erreicht man einen Menschen individuell in diesem System, genau. Dass man, was er vielleicht an Portion diesen Stupser oder Schubser, wie ja. man so sagt, hat und braucht, dass er in seinem Leben oder sie in ihrem Leben vielleicht was aufgezeigt ja. bekommt.
Und der Mensch ist ja da meiner Erfahrung nach, insgesamt eher bescheiden. Ja, ich habe oft schon Menschen reden gehört oder mir erzählen gehört, die gesagt haben, aus ihrer Schulzeit, der sowieso, von mir aus der Geografielehrer oder die sowieso, Englischlehrer, ist egal, die hat mir eigentlich das Leben gerettet, weil sie war die Einzige, die entweder an mich geglaubt hat, die Einzige, die gesehen hat, dass ich auch was kann, der Einzige, der mir Zuspruch gegeben hat, weil er mir was zugetraut hat. Und wenn...
Das ist interessant, solche Geschichten kenne ich auch.
Ja, und wenn die wenigstens eine solche Lehrerin haben, hilft ihnen das schon. Ja? Aber natürlich, wenn sie von einem anderen da trotzdem dann wieder ruiniert werden, ich meine, bitte, wenn du in der Literatur schaust, es gibt ganz viele dramatische Schulgeschichten, wo junge Menschen schon in all den Jahrzehnten vor uns zugrunde gerichtet worden sind von irgendwelchen unglaublichen Lehrenden. Ja, das gibt's halt. Und es ist sehr blöd, wenn es das heute mit dem Wissen, das wir jetzt inzwischen haben, wie Lernen geht, ja, wenn wir dann immer noch solche Haltungen, Einstellungen, auch Methoden immer noch haben. Ja? Mhm. Weil wir wissen ja, dass man unter Zwang nicht lernen kann. Ja, aber das hat sich noch nicht herumgesprochen. Und es ist jetzt das letzte Profil, das herausgekommen ist, beschäftigt sich wieder mit den Lehrerinnen und Lehrern als unmöglicher Job. Ein unmöglicher Job, Lehrerin zu sein. Und da werden verschiedene interviewt. Und immer wieder kommt heraus, man ist konfrontiert mit dieser Orientierungslosigkeit der jungen Menschen und mit diesem Nicht-Lernen-Wollen. Wissensvermittlung wird immer schwieriger. Aber wer sind wir denn? Wir sind einfach keine, wie du zuerst gesagt hast. Muss ich jetzt wirklich auch Psychologe sein und muss ich Betreuerin sein, muss ich Soziologin sein? Was muss ich denn alles sein? Das kann er nicht. Bin ausgebildet als Lehrerin und aus.
Ja, eben, das ist die Abwehr, die da passiert. Ja, ja. Bin ja nicht dafür zuständig.
Ich bin heute da, Benedikt. Vielleicht wird das, weiß ich nicht, wer das anhört, aber ich bin halt da sehr streng. Weil ich sage, ja, das gehört zum Vermitteln von Wissen dazu. Der Blick auf jene Menschen, denen ich etwas beibringen möchte. Und dass ich nie aufhören darf, und ich schwöre bei meinem Berufsethos, dass ich auch nie aufgehört habe, mich weiterzubilden und immer wieder nachzudenken, wie kann ich es tun, wie kann ich dieser Gruppe an Menschen, die wieder ganz anders sind, als ich sie bisher erlebt habe. Was könnte ich mit denen tun? Wie könnte ich sie ansprechbar machen für das, was ich ja verpflichtet bin zu unterrichten, ja, wie einen Lehrplan zu erfüllen? Ja?
Aber schau, Elsbeth, wir reden da jetzt natürlich über die Schwierigen.
Ja.
Aber ich möchte schon ein bisschen, möchte es erweitern eigentlich und hinterfragen, inwieweit passiert diese Lebenslernmotivation grundsätzlich? Und du hast ja jetzt gerade geschildert, dass LehrerInnen beklagen, ihr Job wäre eigentlich Wissensvermittlung, aber sie sollen jetzt plötzlich alles sein, von Therapeutinnen bis was weiß ich, ja. Und dann wehrt man sich da ab. Aber wenn wir von Leben lernen und Leben lernen in der Schule reden, da komme ich halt die Frage, wo ist wirklich, wir setzen das immer voraus. Voraus, dass das, was in der Schule passiert, diese Bildungsvermittlung, dass die auch befähigt fürs Leben. Und das wird in den Anforderungen auch von politischen Beschreibungen und Äußerungen gesagt. Die Schule ist dazu da, wir haben es auch oft schon so genannt, aufs Leben vorzubereiten. Und ich kratze ein bisschen an der Fassade, nämlich an dem, sagt es jetzt ein bisschen übertrieben, aber man meint, dass die Wissensvermittlung eindimensional genau das ist, was auf Leben vorbereitet, und vergisst, dass der subjektive, individuelle Mensch ja der ist, der dann seine Lebensverwirklichung macht, mit dem Wissen, das er vielleicht mitbekommen hat. Aber welche Aspekte sind dann trotzdem noch notwendig, das Leben, das Berufsleben zu meistern und ein Teil der Gesellschaft zu werden?
Also das finde ich ja, Benedikt, dass wir das noch einmal genauer auch besprechen sollten, so aus dem Zusammenhang heraus. Weil natürlich haben wir jetzt über die Schwierigen geredet, aber wenn ich beginne zu sprechen über die, die wunderbar das System durchschritten haben, wie zum Beispiel auch einige unserer Enkel, ja, die haben also alle, die von meinem Mann sind, haben die Matura schon gemacht, ja, die sind jetzt alle fertig. Nein, sie haben nicht alle Matura, aber sie haben die Schullaufbahn beendet. Und da gibt's natürlich auch welche, die haben das System perfekt durchschaut.
Durchschaut oder durchlebt?
Ich will auch sagen, durchschaut.
Okay.
Die auch so eine gewisse Verachtung haben, den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, weil sie sagen, sie können halt ihr Fach und sonst können sie nichts. Also wenn wir jetzt beginnen, über jene zu sprechen, die die Schule sehr gut durchlaufen und gute Noten haben und positiv sind, da haben wir wieder noch einmal ein anderes Thema. Ja, weil natürlich haben Kinder, die ein Elternhaus haben, das ihnen ein sogenanntes gutbürgerliches Elternhaus, wo sie auch ein Nest vorfinden, wo man sich auch kümmert um sie, die haben natürlich noch einmal eine andere Einstellung zur Schule. Die haben nicht von zu Hause her ein Defizit, vielleicht trotzdem, aber nein, eigentlich nicht. Aber wenn ich schaue, was die können, die machen halt die Schule, das sehe ich, was will die Schule? Und ich sehe es bei diesen jungen Menschen, weil du sagst, wo lernen sie was? In der Schule lernen sie Streben.
Sie haben die Anforderungen erfüllt.
Ja, und sie lernen herauszufinden, wie man zu guten Noten kommt.
Mhm. Wie man will.
Und dass es nicht notwendig ist, wenn man sich besonders anstrengt. Man muss nur wissen, wie man die Wege findet.
Das lehrt das System.
Und genau so wie halt ein Erziehungswissenschaftler gesagt hat, wir Österreicher sind halt eine Gesellschaft von Tarnen und Täuschen und Schlauchern und Schwindlern und so. Ja, das ist ja dann nicht nur die Schule, das ist ja auch so angeblich ein bisschen österreichisch.
Wie ernüchternd und wie traurig ist das?
Ja, warum denn, Benedikt, machen wir denn einen Podcast? Also ich habe ja dauernd ein Flashback, wenn ich mir denke, wir reden jetzt über Dinge, die eigentlich die Motivation dafür sind, dass wir überhaupt diesen Podcast machen und dann auch ein Buch noch dazu, weil wir so eigentlich von mir gesehen entsetzt bin darüber, dass es nicht gelingt, die Schule so zu gestalten, dass sie in unsere Zeit passt, dass sie den jungen Menschen hilft, in dieser Gesellschaft sich zurechtzufinden, auch mit den neuen Anforderungen. Ich meine, wenn Schule immer noch so ist wie vor, sagen wir, 30 Jahren oder von mir aus selbst vor 20 Jahren, darf sie nicht mehr so sein. Allein wenn ich das Stichwort KI sage, muss die Schule sich schon wieder wandeln. Da muss sie schon wieder ganz anders werden. Weil jetzt brauche ich sie nicht mehr drillen, dass sie was auswendig lernen, wie viele Flüsse, welche Flüsse in Frankreich sind und welche Bodenschätze. Weil das habe ich auf Knopfdruck. Und das machen sie auch auf Knopfdruck. Ja? Dann wird die Schule immer, für die Cleveren, wird die Schule immer leichter und leichter. Weil das haben sie zack, zack. Also es müsste die Schule sich schon wieder ändern, um dem gerecht zu werden.
Was heißt, die Schule muss sich ändern?
Das System.
Vielleicht die Lehrer.
Ja, aber die sind halt ein Teil vom System.
Ja, aber das trauen wir uns, glaube ich, oft gar nicht auszusprechen. Also weißt du, es wird oft, wenn über Schule geredet wird, in der Bildungspolitik, es wird über Ressourcen geredet, es wird über Lehrpläne geredet,
genau.
Es wird auch sehr viel schön geredet.
Aber es kommt nicht bei den Lehrern an.
Da möchte ich ja gerade ansetzen und hinterfragen. Ich möchte aber jetzt nicht auch die Schuld den LehrerInnen zu geben, aber irgendwo muss das Defizit, irgendwo muss der Kern des Problems sein, worüber wir in vielen, vielen Themen sprechen, wo wir Defizite aufzeigen, Probleme aufzeigen, wo zu wenig passiert, und ich fasse es zusammen, auch über das haben wir ja schon im Detail einmal geredet, wie kann es sein, dass Schule eben so wenig fürs Leben vorbereitet, und jetzt kreisen wir um das Thema bei diesem Gespräch herum, warum passiert zu wenig Lebensmotivation und beschränkt sich darauf, dass die Bildungseinrichtung die Wissensvermittlung ist, aber es hat irgendwie gar nichts mit dem Leben zu tun. Und trotzdem reden wir in schönen Worten über die Kompetenz und wie fantastisch ausgebildet die SchülerInnen sind. Wohlgemerkt, in Klammer, ich glaube, wenn man das so schön redet, spricht man immer von denen, die du vorhin beschrieben hast, den Systemkonformen, die das System verstanden haben, die das System, die Anforderungen des Systems pflichtbewusst und gut erfüllen.
Ja, frage nicht. Ein Enkel hat jetzt gerade maturiert, zum Beispiel Geschichte, der sagt, er braucht kein Verständnis haben. Dem Lehrer ist das Wichtigste, dass er die Zeiten alle einordnen kann, dass er die Jahreszahlen hat. Der brauchte auch genaue Jahreszahlen, was eigentlich kaum mehr ein Lehrer heute will, aber der wollte das halt noch.
Du meinst jetzt bei der Wissensabfrage, ja?
Bei der Matura, bei der mündlichen. Wie dann dieser Lehrer die Anforderungen der neuen Reifeprüfung, die ja gesetzlich festgeschrieben sind, woraus die mündliche Reifeprüfung bestehen soll, und da ist sehr wohl, das haben wir eh schon debattiert, das Verständnis muss aufgefragt werden und das Erkennen der Relevanz für den jungen Menschen heute, warum man sowas lernt und so weiter, also die Kompetenzen auch. Wie das, dass sich da niemand aufregt, das weiß ich nicht. Ich tue mir heute immer ein bisschen schwer, wie du gesagt hast, die Lehrer, weil ich mir manchmal denke, ich will ihnen eigentlich nicht Unrecht tun, weil ich habe ja so gar kein gewerkschaftliches Denken. Ja, es ist ja traurig, aber das ist so. Ich gebe immer, fast immer den Lehrenden die Schuld, weil man denkt, ja, freilich tun mir die Lehrer leid, dass sie fast ausbrennen und dass wir eine hohe Burnout-Quote haben, aber sie unterrichten ja auch nicht so gescheit, dass es für die Kinder und Jugendlichen gut ist. Aber trotzdem sehe ich dann immer wieder diese Hilflosigkeit und viele Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Schüler auch sehr gerne und sind nicht böse autoritäre Schweine sozusagen, wie man das
nennt. Nein, ganz im Gegenteil.
Aber sie kennen es nicht.
Wettbewerb im Beliebtsein, haben wir auch schon gesprochen drüber.
Aber da teile ich mit dir diese offene Frage, wo ist der Knackpunkt? Weil es von ministerieller Seite her hat man schon vieles versucht, um zu ermöglichen, dass sich Unterricht, vor allem die Didaktik, also die Lehre, dass sich das modernisiert und anpasst.
Anforderungen.
Es wurde vieles schon entsprechend versucht. Und es wurde nie angenommen. Es gab dann immer einzelne, vielleicht SchulleiterInnen, die dann speziell sich da draufgestürzt haben, aber nachdem die anderen das alle negiert haben, ist es auch wieder gar nicht mehr sanktioniert worden, wenn es wer nicht tut. Und bald ist dann wieder der alte Schlendrian eingekehrt. Und es gibt ja diesen Spruch, der für, Sie haben es gesagt, für verbeamtete Lehrende, aber es sind ja sehr viele, der Kern ist, dass Beamte sagen, oh, jetzt ist ihnen wieder was Neues eingefallen, schön durchdachen, noch an der Zeit kommen wir wieder an die Oberfläche und dann geht es eh wieder gleich weiter wie vorher. Also dieser Widerstand gegen Neues, gegen Reformen, offenbar wollen viele nur genau so unterrichten, wie sie selbst unterrichtet worden sind.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich so, dass man, obwohl es in der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft alle diese Erkenntnisse gibt,
ja, alle.
Wo das ist ja nicht jetzt nur eine Erkenntnis von der Elsbeth Kosmeier, sondern das ist ja erforschtes und ja, wirklich entsprechend
Lerntheorien, soziologische
gut dokumentiertes Wissen, ganz richtig. Ja. Aber weißt du, umgekehrt, ich möchte auch nicht ungerecht sein und das war ein Gedanke, weil wenn ich durch meine Schulbesuche, die ich so in letzter Zeit habe, in unterschiedlichen Schulen in Österreich, erlebe ich grundsätzlich großartige Schulen. Mhm. Also ich war jetzt gerade natürlich in so Bundesschulen, die sehen teilweise wirklich, gut, der Platzmangel ist immer eine Sache, aber viele Gebäude, muss ich sagen, bin ich eigentlich beeindruckt. Die sind total auf Schuss, die haben alles, die sind ausgestattet. Und also da hat man in Österreich wirklich viel eigentlich geleistet.
Na, wir geben sehr viel Geld aus für Schule.
Ja, also ich bin wirklich teilweise sehr beeindruckt. Ich bekomme es dann auch mit von Bekannten, die ihre Kinder dann in weiterführende Schulen überlegen, wie verzweigt auch das Profil von Schulen ist, gerade in was dann Handelsakademie und HTL anlangt, aber selbst im Gymnasium gibt es so unfassbar viele Schwerpunkte und Zweige und Profilierungen und was diese Schule wieder an tollen Profil entwickelt. Und du merkst es, wenn du in die Schule kommst und diese Klassen, die es speziell für diesen Bereich gibt, sei es jetzt, gut, das hat es öfter schon gegeben oder früher Sprachen, aber es geht halt dann
Kunst,
auch oft, genau, in alle möglichen Richtungen, also diese Spezialisierungen, ganz, ganz toll und das wird auch entsprechend sichtbar gemacht. Das merkst du auch in der Schule, auf den Webseiten und in der Darstellung und wie sich
die Hochglanzbroschüren.
Genau, und wie sich eine Schule präsentiert. Und eigentlich muss man da dann tatsächlich zum Schluss kommen, wow, da ist unser Schulsystem ja wirklich perfekt von dieser Seite, von der Hochglanz.
Darum gehen die Eltern auch die Kinder in spezielle Schulen.
Von der Hochglanzbroschüre.
Weil sie eben inzwischen sind sie nicht mehr die Hochglanzbroschüren, inzwischen sind es die unglaublich schönen Websites, die Schulen haben. Ja, und dann gibt es die, das haben wir auch gemacht an meiner Schule, die Tage der offenen Türe. Da wird dann in den Klassen Theater gespielt, da werden dann moderne Unterrichtsformen gezeigt, wo ich mir denke, aha, sie wissen es eh, was herzeigen müssen. Ja?
Die Frage ist, was sie dann tun. Ja?
Da zeigen sie dann auf einmal solche Sachen her, wo die Kinder sprechen und kleine Referate halten und Diskussionsforen. Auf einmal gibt's das alles.
Aber weißt du,
es gibt's nur am Tag der offenen Tür.
Ja, ich möchte das gar nicht so unterstellen. Ja?
Jawohl,
das sagst du aus der, Praxis. Aber eben auf der Suche nach dem, wo hakt's, wo ist wirklich,
wo hakt's?
Wo ist das Defizit?
Ich weiß es nicht.
Wo wir da mit der Lupe suchen müssen, das ist die Frage. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, unseren Schulen sind so desolat und es ist alles so furchtbar und sie können das nicht erfüllen. Ja. Das sind sie nicht.
Nein.
Sie sind bestens ausgestattet.
Ja,
sie haben qualifizierte Lehrkräfte und die entsprechenden Räumlichkeiten. Natürlich kann man immer mehr haben und bräuchte dann nur das und das dazu, das ist schon klar. An der Ausstattung kann
trotzdem
nie weitreichend zu sein. Aber trotzdem kommt man dann immer wieder, und das sagen nicht wir, sondern das hört man ja, die Erfahrung, aber
ist auch bestätigt.
Fürs Leben bereitet es dann trotzdem nicht vor.
Wie ich noch in der Hochschule gearbeitet habe, da gab es vom Ministerium aus dann auch eine große Studie über die Dropouts. Weil natürlich angeleiert eigentlich von den Finnen, die gesagt haben, um jeden Einzelnen, der in unserem kleinen Land irgendwie aussteigt und dann nicht der Gesellschaft entsprechend, wie wir es brauchen, zur Verfügung steht, um jeden Einzelnen ist schade. Und darum ändern wir den Unterricht und sie haben ja auch wirklich viele Reformen durchgeführt. Und sind auch immer Vorbild für uns immer gewesen, um nicht so viele Menschen zu verlieren. Und die Zahl ist halt in Österreich schon erschreckend hoch. Und großartig, wenn dieser junge Mann, von dem du einleitend erzählt hast, eben die Kurve gekriegt hat. Das ist ja wirklich toll. Aber wie gesagt, das sind halt nicht sehr viele, die das dann trotzdem schaffen.
Mhm. Elsbeth, wir suchen mit der Lupe weiter und beschäftigen uns damit. Aber für jetzt danke dir sehr für das Gespräch.
Danke. Du hast da ein Thema auf den Tisch geworfen, wo ich eigentlich überhaupt nicht mehr aufhören kann zu reden.
Das ist gut. Wir reden ja auch weiter.
Okay. Dankeschön, Benedikt.